Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Mehr kann sich innerhalb weniger Tage eigentlich gar nicht ändern. Zuerst der völlige Umsturz in Amerika und das grandiose Comeback von Donald Trump mit seinem Sieg bei der US-Wahl. Dann der Knall in Deutschland, die Ampel in Deutschland gibt es nicht mehr. Kanzler Olaf Scholz von der SPD hat seinen liberalen Finanzminister gefeuert, hinausgeworfen. Und jetzt wird man schauen, wie es in Deutschland weitergeht. Allerdings heißt es ja immer, wenn Deutschland Schnupfen hat, dann kriegt Österreich früher oder später Lungenentzündung. Also die Ampel in Deutschland ist Geschichte und in Österreich will man vielleicht eine Ampel bilden, eine sogenannte Zuckerl-Koalition. Werden wir schauen, was da passiert. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Hans Arsenovic im Studio. Hans Arsenovic ist Unternehmer und Grünstadtpolitiker hier in Wien und Journalist Richard Schmidt. Wir kennen ihn alle. Ja, also viel passiert in dieser Woche, aber der Bruch der Ampelkoalition in Deutschland schlägt ganz große Wellen. Natürlich bis nach Österreich und internationale Beobachter erkennen das Land eigentlich nicht wieder. Deutschland wirkt momentan ein wenig so wie Italien vor 20 Jahren. Nur mehr Streit und Hader und viel Probleme in der Wirtschaft. Wie dramatisch, Herr Schmidt, glauben Sie, wird es werden, was dieser Ampelbruch auch in Österreich auslösen könnte?
Naja, zuerst einmal nach Deutschland, da kommt das zur denkbar ungünstigsten Zeit. Wir wissen ja, wir kennen alle die Nachrichten, dass VW drei Werke schließen wird. Große Jobverluste stehen da am Programm. Also da geht es wirklich ans Eingemachte. Und ja, Österreich, Sie haben es schon angesprochen, Österreichs Wirtschaft hängt ja da auch voll dran. 80.000 Arbeitsplätze in Österreich hängen an der deutschen Autoindustrie durch Zulieferbetriebe, durch die Stahlindustrie. Also da muss man sich schon jetzt ein bisschen Sorgen machen. Und ich frage mich, wenn man das Beispiel hier so gut in Deutschland sieht, was da für Chaos herrscht. Ja. Da sind gerade jetzt wieder die Ministerposten neu vergeben worden. Man hat jetzt dann im Februar, will man dann den Neuwahltermin festsetzen. Also da geht es wirklich rund, so wie Sie gesagt haben, in Italien einst früher. Und ist das ein gutes Beispiel für Österreich? Wollen das die Österreicher auch vielleicht eine Dreierkoalition, wo wir sehen, was für Koalitionsprobleme hier sich offenbaren, dass eine SPD jetzt Neuwahlen ausrufen muss, dass da die Grünen ja wahrscheinlich, und da sind Sie natürlich jetzt auch gefragt, wie Sie das sehen, in eine Neuwahl rein müssen, zu einem denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, den es gibt. Also da sehe ich schon eine große Schwierigkeit. Für Österreich kann man natürlich Karl Kraus zitieren. In Österreich passiert offenbar ja alles 10 Jahre später. Vielleicht geht sich dann nur die Zuckerl-Koalition gut aus.
Ja, ja, wir werden sehen. Nur zurück nach Deutschland. Wie gesagt, die Koalition, die Ampel ist geplatzt. Die Ampel aus Rot, Grün und Gelb, also liberal. Man hat seit Wochen, seit Monaten eigentlich den Eindruck gehabt, dass ein derartiger Crash passieren könnte. Die Grünen extrem unter Druck, die SPD noch extremer. Bei 3 Landtagswahlen ist die Ampelregierung eigentlich komplett abgestraft worden. Die FDP, die kleinste Gruppe, ist überhaupt aus Landtagen in Thüringen und in Sachsen hinausgeflogen. Ja, auch die Grünen machen in Deutschland kein gutes Bild, Herr Arsenovic. Wie bewerten Sie das, was da passiert ist? Und vor allem, sind die Grünen in einer Ampelkoalition eigentlich nicht regierungsfähig?
Naja, jetzt muss ich fairerweise sagen, in dem Fall haben die Grünen in dieser Dreierkonstellation jetzt bei der Auflösung die geringste Rolle gespielt. Also das muss ich den Grünen in Deutschland zumindest zugute halten. Aber Sie haben recht, natürlich durch die Landtagswahlen, das hat sich angekündigt, weil bei der FDP war es ja noch dramatischer, die sind unter 1% gewesen. Es waren zwar Landtagswahlen im Osten, okay. Aber der Druck war von, wie Sie richtig sagen, auf die Ampel sehr, sehr groß. Die Umfragen sind wirklich im Keller, die eigenen Leute rebellieren und man hat ja das gespürt. Und das Ergebnis ist jetzt so, wie es ist. auf Österreich bezogen, ja, klar, man sieht, wie eine Herausforderung eine Dreierkonstellation ist. Das ist nicht leicht, ja, eindeutig. In Österreich ein bisschen andere Konstellation, weil ja quasi, es ist ja rot, also es ist ja schwarz und rot. Also, vielleicht,
momentan noch.
Ja, ja, aber in dieser Dreier-Dings, also wir reden ja von schwarz und rot, vielleicht ist das die Auswirkung, dass die zwei sagen, probieren wir vielleicht doch eine Regierung mit dem geringstmöglichen Überhang und ersparen wir uns die dritte Fraktion, weil, was man schon gesehen hat, vor allem zwischen Rot und Liberal, ja, wie weit das vor allem im Wirtschaftsthema auseinander ist. Wirklich weit auseinander. Weiter geht's. Ich habe gar nicht die Hände, dass ich das so zeige. Aber hier die SPÖ mit einem Wirtschaftsprogramm, der bestenfalls Keynes ist. Hier haben wir extreme Wirtschaftsliberalität. Die sind in Deutschland zusammengekracht und es würde in Österreich wahrscheinlich Ähnliches passieren. Das ist schon eine Herausforderung, wie die das dann zusammenbringen.
Ja. Naja, man müsste ja auch innerhalb der Neos, wenn die dann dazukommen würden, ja auch innerhalb der Partei dann ja auch Überzeugungsarbeit leisten, damit das überhaupt stattfinden kann. Klar. Also du hast ja dort auch eine Parteibasis, die Klar. das dann absegnen muss. Genauso wie haben sie ja erlebt bei den Grünen. Ja. Da ist ja dann auch darüber abgestimmt worden, ob man mit diesem Koalitionsprogramm überhaupt dann mit der ÖVP gemeinsame Sache machen kann. Also so ist es ja auch nicht, dass das dann nur von den Köpfen abhängt, sondern da gibt es ja eine Basis auch, die ich auch überzeugen muss. Ja. Und das stellt man ganz schön.
Deswegen glaube ich, dass die Kräfte jetzt bei Schwarz und Rot gestärkt werden, die sagen, probieren wir es lieber nur zu zweit. Weil eigentlich brauchen wir die dritte Partei nur zur Absicherung. Und dass sie vielleicht eine andere Lösung suchen und finden, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Dreierkoalitionen wollen, jetzt geschwächt werden, auch in Österreich, ja, ganz sicher.
Ja, doch. Schauen wir noch einmal nach Deutschland. Wie gesagt, die Ampelregierung ist Geschichte. Neuwahl soll es im Frühjahr geben, vielleicht sogar schon einige Wochen bzw. Monate früher. Vielleicht gibt es auch heuer noch einen großen Umsturz, was ich aber nicht glaube. In Deutschland war es aber so, dass man, je mehr die Ampel gestritten hat, umso stärker ist auf der anderen Seite die AfD in Deutschland geworden. Also die rechten Gruppen schnell nach oben, wenn sich die Regierungsparteien überhaupt nicht mehr einigen können. Die Leute wollen Sicherheit haben. Ist dieser Streit, den es in der Ampel eigentlich in Deutschland seit Wochen, seit Monaten gegeben hat, über diverseste Themen, Geld, Unterstützung für die Ukraine, dann Migrationspolitik und Umgang mit wirklich Waffenlieferungen in den Osten, stärkt das die rechten Gruppen, Herr Schmidt?
Es ist ein Verstärker der ohnehin vorhandenen Unzufriedenheit. Einer Unzufriedenheit der normalen Menschen, das darf man ja heutzutage gar nicht mehr sagen, normale Menschen, ja, aber die jeden Tag arbeiten gehen und die ihre Leistung bringen, die ihre Steuern zahlen, dass die Regierenden an ihren Grundproblemen vorbeiregieren. Die Grundproblematik 1, Arbeitslosigkeit und Jobsicherheit. Ja? Also wir hören von Gender-Problemen wesentlich mehr und von bunten Zebrastreifen und was es noch alles für ein Blödsinn gibt. Da wird Länge mal breite darüber diskutiert oder ob sich ein biologischer Mann jetzt wirklich tatsächlich als Frau bezeichnen darf und das nicht einmal jetzt dann in Frage gestellt werden darf. Also wir reden über lauter so Randthemen, die ja eh nett sind, aber über die großen Probleme fühlen sich die normalen Menschen nicht mehr vertreten. Deswegen haben ja andere Parteien, die das ansprechen, auch in Österreich, die FPÖ, wie Zuwanderung. Ja? Fahren Sie mal am Nachmittag oder zum Mittag mit der U6. Ja? Das sind 80% fühlen Sie sich als Nicht-Österreicher da, durchaus bestätigt. Wir haben eine extreme Zuwanderungsrate. Wir haben aber auch ein Problem, dass wir diese Menschen auch integrieren können und auch zu guten Mitbürgern machen können. Und das alles, ja, Kriminalität, die auch da mitspielt, dann auch die Jobunsicherheit, die wir haben. Ja, immer mehr Firmen sperren zu. Schauen wir uns die Maria-Hilfer-Straße in Wien an, wo ein Geschäft nach dem anderen zusperrt. Also all das, diese wirtschaftliche Situation, wird nicht von den Regierenden angesprochen, in Deutschland, in Österreich nicht und auch, wir kommen dann noch dazu, auch in den USA. Da spricht einer die wunden Punkte an und will das ändern. Na, natürlich gewinnt er die Wahl.
Ja, also jetzt haben wir viele Themen angerissen. Trotzdem müssen wir eben dabei bleiben, was in Deutschland geschehen ist. Herr Senowitsch, sind die Grünen nicht in der Lage, Probleme, wie sie jetzt vom Herrn Schmidt skizziert worden sind und die ja in Deutschland da sind, aber auch in Österreich eben anhängig sind, sind die Grünen Politiker nicht in der Lage, derartige Probleme so zu behandeln, dass es Lösungen gibt?
Also in Teilanalysen muss ich Herrn Schmidt recht geben, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre Zukunft schlechter ausschaut wie jetzt ihre Gegenwart. Wenn die das Gefühl haben, es wird ärscher irgendwie. Ja, es wird nicht mehr so wie es jetzt, es wird weniger leibend. Und das haben sie mittlerweile in ganz Europa, in Amerika, überall. Wenn das so ist, wenn man Angst hat vor der Zukunft und glaubt, es wird schwieriger, dann sind diejenigen, die sagen, pass auf, wichtig sind jetzt Arbeitsplätze, Wirtschaft und die das Thema Migration ansprechen, dann werden diese Parteien überall gerade gewählt, überall. Also die das ansprechen. So, ist so, weil man natürlich subjektiv scheinbar, wenn man Angst hat, sie denkt, okay, ich will jetzt nicht, dass neue Leute dazukommen, ich will jetzt irgendwie Arbeitsplätze, alles andere interessiert mich nicht mehr so. Das passiert jetzt gerade überall. Was das Phänomen ist, aber für mich, dass es reicht, dass das wer ausspricht. Es ist ja nicht mehr notwendig, dass ich es beweise, dass ich das kann, sondern ich muss sagen, dass ich das mache. Und das passiert in Amerika beim Trump, das passiert in Österreich, das passiert in ganz Europa. Ein Phänomen, aber es ist so, wie es ist. Ich will da jetzt gar nichts jammern oder irgendwas. Das ist für mich das größte Phänomen. Und ja, da haben Sie recht, in einem Punkt haben Sie recht. Man hat es scheinbar nicht geschafft, dass man diese Ängste den Menschen nimmt und sagt, okay, ich bin da, um die Lebenssituation jetzt zu verbessern, aber auch in Zukunft. Das hat man glaubhaft scheinbar nicht rübergebracht. Im Moment überall nicht. Und deswegen gewinnen dann gerade in diesem Fall jetzt rechte Parteien weltweit.
Ich komme ja aus dem Boulevard, ich tue ja immer ganz gern vereinfachen. Ja. Also ich habe eher das Gefühl, die wichtigsten Themen werden einfach ignoriert. Und dann haben wir so Wohlstands- und Orchideenthemen, die ständig rauf und runter gespielt werden von den Mainstream-Medien, die sich da ergehen an Analysen, was man alles noch braucht. Und wahrscheinlich, ich habe selbst auf Twitter geschrieben vor kurzem, 7 Geschlechter bei der Kindergartenanmeldung. Also das ist alles nur noch verrückt. Ja? Und da wird so viel Energie hineinverwandt, dass wird so viel tägliche Arbeit der Politik darauf gesetzt, dass man diese Orchideenthemen auch pflegt. Und ich würde mir von den Grünen einmal wünschen, aber ein wirklich tolles Konzept, wie man die gesamte Zuwanderung, die illegale Zuwanderung eindämmt und wirklich dafür sorgt, wie es tolle Staaten wie Australien oder die USA machen, dass nur noch die zu uns kommen sollen, die tatsächlich bei uns arbeiten, die das Land auch vorwärts bringen. Wir haben das gehabt mit den Bosniern, mit den Serben, mit den Kroaten. Wir haben das gehabt mit den Ungarn. Die haben uns, ja, uns Österreichern ja extrem geholfen.
Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich tue ja genau das. Also nur in der Wirtschaftskammer, in der grünen Wirtschaft, wir überlegen gerade, wie können wir schaffen, Unternehmer zu helfen, dass sie die Transformation schaffen, dass sie die neuen sind. Der Handel, der jetzt extrem unter Druck kommt durch diversesten Gründen. Und auch in der Migration arbeite ich gerade an Modellen, wie schaut es aus, dass jemand auf die Botschaft gehen kann, wie können wir unsere Rot-Weiß-Rot-Card verbessern, dass ich sage, wir brauchen jetzt, weiß nicht, Schweißer oder Pflegerinnen oder was auch immer und sagen, wir nehmen die, die wir brauchen. Nur, es wird ja nicht gehört, das muss man fairerweise sagen. Natürlich spitzt sich das jetzt alles gerade so zu, es gibt entweder schwarz oder weiß, es gibt A oder B, okay, das sind die. Natürlich zahlen auch, Sie sagen ja das auch so, Orchideenthemen und, was in Wahrheit nicht stimmt. Natürlich wird die meiste Kraft sehr wohl verwendet in wie können wir Wirtschaft unterstützen und. Aber natürlich in den Medienstädten, okay, jetzt kommt der Regenbogen-Zebrastreifen oder was auch immer.
Oder eine Grüne sagt, man darf nicht mehr rückwärts einparken.
Sagt einer, das wird dann, ich weiß dann gar nicht, irgendein Bezirksrat, irgendwas sagt irgendwas und das ist dann ganz groß und ich denke mir, aha, okay. Natürlich wird das dann noch einmal zugespitzt, klar, weil das ist ja News und wie Boulevard, Sie haben es selber gesagt, was soll ich sagen, da arbeitet jetzt alle 3 Wochen lang, wie Wiener Unternehmerinnen unterstützt, das ist nicht so sexy zu schreiben. Klar, haben wir versäumt, die Gesellschaft geht immer mehr auseinander, es gibt, das macht mir große Sorgen, aber im Moment, und deswegen gewinnen halt im Moment die sagen, oder die Leute glauben denen, die sagen, alles was bisher war, vergiss es, wir können das besser und wir sind für deine Zukunft da und die werden gewählt.
So ist ja, trotzdem nochmal zurück nach Deutschland. Der Realität wegen muss natürlich schon gesagt werden, die Grünen haben sich in dieser Ampel Koalition in Deutschland zerrieben. Auf der einen Seite die SPD unter Olaf Scholz, auf der anderen Seite die Liberalen, dazwischen die Grünen, Scholz und Lindner, der Finanzminister, die konnten überhaupt nicht mehr. Und in diesem Streit waren eben Habeck, der Vizekanzler und Wirtschaftsminister, und seine Außenministerin Annalena Baerbock auf verlorenen Posten. Wie es weitergeht in Deutschland und vor allem welche Auswirkungen die US-Wahl und das fulminante Comeback von Donald Trump auf Österreich und die Regierungen in Europa im Besonderen haben werden, darüber diskutieren wir nach einer kurzen Werbepause.
Fahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber gesprochen, dass die Ampel in Deutschland nur mehr rot-grün blinkt. Die Gelben, die FDP mit Christian Lindner sind ausgeschieden. Olaf Scholz, der Kanzler, hat wirklich ein Machtwort gesprochen und hat seinen Finanzminister eigentlich hinausgeworfen, den Stuhl vor die Tür gestellt. Heute schon war Deutschlands Bundespräsident Steinmeier daran, neue Minister anzugeloben. Also momentan muss Scholz in Deutschland mit seinem Partner Grün durchregieren. Im Jänner will er die Vertrauensfrage stellen und im März oder April kommenden Jahres wird es in Deutschland Neuwahl geben. Ursprünglich war diese Neuwahl für den Herbst geplant. Erstaunlich an diesem Bruch der Koalition in Deutschland ist es genau an jenem Tag passiert, als in Amerika Trump ein fulminantes Comeback gefeiert hat. Ein Comeback, womit nicht alle gerechnet haben. Viele haben geglaubt, Kamala Harris und die Demokraten schaffen es doch noch, Trump irgendwie in die Schranken zu weisen. Es ist nicht gelungen. Herr Schmidt, Sie haben das mitverfolgt, was in Amerika passiert. Ja. Donald Trump, ein verurteilter Straftäter, ein Mann, der donnert, der schreit, der wirklich nicht den besten Leumund, wenn man das so sagen kann, hat, er ist wirklich überzeugend zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Hat Sie das überrascht?
Sie haben gerade die Argumente geliefert. Wie schlecht müssen dann die Demokraten sein, dass sogar so ein Kandidat wie Donald Trump gewinnen kann? Also man muss das auch mal umdrehen. Also wenn jemand ein Verurteilter, ein Polterer, ein, der durchaus den einen oder anderen markigen Spruch immer wieder sagt, der, wo man sich denkt, naja, also da sind wir froh, dass wir den vielleicht nicht als Präsidenten in Österreich haben. Also wenn so jemand gewinnen kann, wie schlecht muss da die andere Seite sein oder wie schlecht kann darüber kommen, ich vertrete auch die Mehrheit der Bevölkerung. Und genau das war wieder der Punkt. Trump hat gewonnen eigentlich mit dem Trick von Barack Obama, mit der Veränderung. Er hat eine Veränderung angekündigt im System und das wollten die Leute. Die Leute wollten einfach auch was anderes haben. Die wollten wieder eine Aufbruchstimmung, die wollten wieder, dass ihnen gut geht. Die wollten ein Ende der, und da sind wir wieder bei einem europäischen Thema, auch einer Kriegsbeteiligung oder Unterstützung eines Krieges. Die wollten wieder jemanden, der auf den Tisch hat und sagt, ich beende den Ukraine-Krieg, ich beende den Konflikt in der Ost, ich beende das und das und das und setze mich dafür ein. Und er hat, tut mir leid, das muss ich auch sagen, auch von mir durchaus diese Glaubwürdigkeit, dass er es macht. Ja. Und bei der Kamala Harris hätte ich mir gedacht, naja, das wird halt so weitergewurstelt wie bisher. Und sogar kommen jetzt Stimmen aus der Ukraine, die sagen, naja, irgendwie beendet das jetzt Trump, aber bei Kamala Harris hätte man das eigentlich nicht erwartet. Also, der hat diesen Bonus, dass er gesagt hat, er hat die Veränderung oder bringt diese Veränderung mit sich. Und dieses Polternde, was viele bei ihm kritisieren, ist ihm, glaube ich, bei der Durchschnittsbevölkerung durchaus gut angerechnet, dass er auf den Tisch hat und sagt, ich ziehe das durch. Ja. Und dieses Macher-Image haben ja immer weniger Politiker, auch in Europa. Das braucht man auch wieder, dass man eben, wir haben es in Ungarn, Viktor Orban wird ja auch genauso kritisiert dafür, dass er sagt, ich mache das jetzt, ich setze mich durch, ich fahre da drüber, kritisiert auch die EU. Ja, bei ihm, bei seiner Bevölkerung, bei seinen Wählern kommt das auch gut an.
Ja, das ist eben die große Frage, weil die Gegner sagen dann wieder, beide, sowohl Orban als auch Trump, beide haben leicht diktatorische Züge. Schauen wir nach Amerika. Ja,
Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen.
Ich
möchte es ein bisschen anders sagen und vielleicht einen neuen Aspekt reinbringen. Ja? Weil für mich ist es nicht jetzt die Wahl und jetzt ein Neuanfang, sondern für mich ist eigentlich der Trump, die Wahl des Trumps jetzt quasi das Ende einer Entwicklung, die schon viel länger passiert ist. Ja? Weil die Gesellschaft hat sich in Amerika extrem, aber nicht nur in Amerika, auch bei uns in Europa, immer mehr auseinanderdividiert. Ja? Die letzten Jahre natürlich schon. Natürlich hat es in den einzelnen Staaten Gouverneure, Senatoren gegeben, der Staat, wo Abtreibung verboten ist, dort, wo die Waffenlobby stärker geworden ist, dort, wo Klerikale stärker geworden sind und. Das heißt, die letzten Jahre hat es ja schon diese Trennung gegeben. Die Medien, die sich immer mehr getrennt haben, Fox News auf der einen Seite, da die New York Times und. Das heißt, das ist ja die Jahre passiert. Die Bruchlinien sind immer größer geworden und dann hat es halt Vertreterinnen von diesen zwei Lagern gegeben. Ja? Und das war halt in dem Fall der Trump und dann halt wer anderer. Und es gibt ja kaum mehr jemand, der sagt, naja, jetzt wähle ich doch anders, sondern die Entwicklung hat sich fortgesetzt und dann kommt dazu, was wir vorhin gesagt haben, wenn ich das Gefühl habe, es geht der Wirtschaft schlecht, es geht, meine Zukunft schaut nicht rosig aus, dann wähle ich natürlich erst recht solche Leute, die dann sagen, so, ich mache Amerika stark, du kriegst jetzt wieder Jobs und ich baue Mauer und es kommen keine neuen Leute mehr, die dir einen Job wegnehmen. Und das ist passiert und am Ende steht dann die Wahl und Trump hat gewonnen, hat dieses Lager abgeholt, dass es schon da ist. Also deswegen sehe ich die Entwicklung eigentlich schon davor und auch in ganz Europa in Wahrheit davor. Auch Kickl steht am Schluss und nicht am Anfang.
Ja, ich möchte es jetzt nur nutzen, dass man, weil Sie gesagt haben, ja, diktatorische Züge. Also da muss man sehr vorsichtig sein, ja, weil ja auch immer sofort das Wort rechtsextrem kommt und Faschist und so weiter. Also da muss man sehr vorsichtig sein, ob man nicht jetzt Populisten, die ein Orban durchaus ist, die einen Trump total vertritt, ja, der ein Paradepopulist, ja. Also da muss man unterscheiden zwischen der politischen extremen Situation, die man mit rechtsextrem dem dann umhängt, und einer vielleicht Missbilligung seines Populismus. Ja? Also da muss man wirklich unterscheiden. Das macht man auch viel den Fehler. Ich habe es gerade jetzt erlebt in der Vorwoche in Wien mit dem Wiener Bürgermeister, der gesagt hat, die ganze FPÖ ist rechtsextrem. Also ein schwerer politischer Fehler. Ja? Man muss sich schon überlegen, es sind viele, viele, viele SPÖ-Wähler mittlerweile im FPÖ-Lager. Ja? Und wenn ich die alle immer runterziehe und immer beschimpfe als Rechtsextreme, als Faschisten, dann werde ich die auch nie wieder zurückkriegen. Da muss ich mir schon ein bisschen weiterdenken an den nächsten Schritt.
Ja, in Deutschland war es ja so, dass der noch amtierende Präsident Joe Biden die Wähler von Trump und J.D. Vance, seinem Vize, eben als Garbage, als Mies bezeichnet haben.
Gut, ich könnte sagen, die andere Seite sagt auch keine nette Sachen über die Wähler. Ja. Also ich sage ja, der Graben wird tiefer, es schenken sie beide von beiden Richtungen ein.
Aber nicht mit dem Florett gefechtet war,
ja, sondern es ist... Außer Trump und Musk und was sie alle gesagt haben über die anderen, aber... Ja, ist so. Genau das, was ich befürchte. Der Graben wird noch tiefer, noch mehr auseinander und schreckliche Entwicklung. Und natürlich sind die vom Charakter her Extrempopulisten und extrem, wie sage ich das jetzt höflich, Orbans und Trumps, die natürlich solche Menschen, die natürlich eher auf der Seite, es sind nicht die sagen, ich trete jetzt ein für Solidarität.
Also Appeasement ist nicht ihre Stärke, sondern eher...
Das ist ja nicht verwunderlich irgendwie. Ja. Ich meine, die sind nicht für Basisdemokratie, um das so zu sagen. Ja. Und diese Typen sind dort. Ja. Und dass die andere Hälfte das ganz schlimm findet, dass diese Typen, ja, auch klar, umgekehrt genauso. Und das verstärkt sich und es passiert immer Ärger. Und je schlechter natürlich Wirtschaftslagen und solche Sachen sind, dann wird es noch ärger. Ja? Das heißt, im Endeffekt müssen wir schauen, dass den Menschen wieder besser geht, dann bricht es vielleicht wieder mal auf.
Ja, aber die schlechte Wirtschaftslage ist ja nicht dadurch entstanden, weil...
Aber so schlecht ist ja die Wirtschaftslage in Amerika.
Der Vollmond auf einen Freitag gefallen
schon,
ist,
aber
sondern der ist ja dadurch entstanden, diese schlechte Wirtschaftslage, weil schlecht gewirtschaftet
aber
worden
muss sagen,
ist.
Gerade in Amerika.
Regierung mit einer grünen Beteiligung, okay, wo wir eine CO2-Ablasssteuer zahlen müssen, die der Konsument bis zur Billerkasse spürt.
Ja.
Also wir haben ja eine Wirtschaftslage deswegen, die so katastrophal
ist.
Satz dazu. Weil wir die Grünen auch in Österreich, in Deutschland, in der Regierung haben und natürlich da Sachen passiert sind, wo man nur mal den Kopf geschüttelt hat.
Okay, aber wenn das so wäre, dann hätte jetzt Biden gewinnen müssen. Also dann hätte jetzt die Demokraten gewinnen müssen. Die Wirtschaft in Biden gar nicht schlecht, das muss man ehrlich sagen. Aber es ist ja schon wurscht in Wahrheit. Es ist wurscht, was der eine sagt. Der kann verurteilt sein und es ist wurscht, ob die Zahlen gut sind oder nicht. Die Leute glauben das, was sie glauben wollen, verfestigt, schauen ja auch nur mehr noch diese Medien, die sie schauen wollen. Und es ist komplett wurscht. Es wird der Graben tiefer und deswegen ist dieses Argument eigentlich wurscht.
Es sind schon zwei große Themen, die die Wirtschaft total ruinieren. Das ist die massenweise Zuwanderung, das uns irre viel Geld kostet. Rechnen Sie sich einmal aus, wenn ein Zuwanderer, der illegal da ist, in Wien mit 1.000 Euro...
Sprechen wir jetzt über Wien?
Gesamt. Und natürlich auch, wenn es Regierungen gibt, die das Verbrenner ausverkünden, die deutsche Autoindustrie aber offenbar nicht darauf vorbereitet ist oder das relativ schlecht umsetzt, wie auch immer, das kann man trefflich diskutieren, noch wer dann im Endeffekt daran schuld ist, aber natürlich die wirtschaftlichen Voraussetzungen macht, dass es der großen Industrie, die ja wirklich für die Arbeitsplätze sorgt, die für unseren Wohlstand sorgt, immer schlechter geht und die Rahmenbedingungen mit höherer Energiepreise, mit dramatischer Einschränkung in der Steuerbelastung, ja, wir haben da massive Probleme. Und das alles dann zu sagen, naja, jetzt ist die Wirtschaft schlecht, jetzt werden die Leute einen Herbert Kickl und eine Alice Weidel und wir wissen nicht warum. Ja? Natürlich, wir haben ja die Rahmenbedingungen so verschlechtert, dass die Jobs ja wegfallen. Also ich weiß nicht, was durch eine CO2-Steuer an zusätzlichen Jobs geschaffen worden ist.
Jetzt könnt ihr aufzählen, wie viele neue Arbeitsplätze in Dänemark, in der Windindustrie, in der Photovoltaikindustrie. Aber ich würde es jetzt gar nicht so. Natürlich, die Menschheit entwickelt sich weiter. Es gibt Branchen, die irgendwann hat man mit Dampfmaschinen nicht mehr weiter können, hat entwickelt. Natürlich die Dampfmaschinen hatten gesagt, na warum, wir verlieren jetzt Arbeitsplätze. Ist so in der Menschheit und die Entwicklung, die jetzt vorangeht. Und jetzt muss man überlegen, sollte man nicht in neue Technologien, in neue Dinge und mehr investieren wie in alte. Aber ich wollte was anderes sagen zum Thema Wirtschaft. Das, was Trump jetzt vorhat, ja, ich meine, klingt ja super, Amerika stark zu machen. Ich will die amerikanische Wirtschaft stärken, Zölle machen rundherum, dass alles schwierig reinkommt. Ich möchte exportieren. Übrigens ein wichtiger Beitrag in diesem, wir haben das gehabt im 17. Jahrhundert, diesen Merkantilismus, jetzt haben wir den Protektorismus, war auch, dass es sehr viel Arbeitskräfte gibt, damit das Lohnniveau niedrig gehalten wird. Alles, was die nicht brauchen in so einem System, ist, dass da Gewerkschaften und. Kommt da lustigerweise dazu. Und das funktioniert aber nur so lange, das macht Orban jetzt auch, zumachen, ungarische Wirtschaft stärken, schauen, dass keine anderen reinkommen. Funktioniert so lange, bis die anderen, wenn die anderen auch damit anfangen, dann ist das System das Schlimmste, was man machen kann. Weil wenn jeder sagt, ich schaue nur mehr auf meine Wirtschaft, schaue, dass keine Importe mehr kommen durch hohe Zölle, schaue, dass sie exportieren, wenn das die anderen auch machen, funktioniert das irgendwann. Und das passiert jetzt gerade. Das System, was er jetzt glaubt, dass er einführt, wird genau in das Gegenteil fließen, weil dann werden die anderen sagen, okay, die Chinesen werden sagen, wenn sie 100% Zölle verlangt, dann verlangen wir aber jetzt auch für Apple 100%. Mhm. Und ja.
Ja, Trump-System, Trump-System, das er einführen wird, heißt MAGA, sein Plan für 2025, Make America Great Again. Ja, und wenn man sich die Umfragen nach der Wahl in Amerika anschaut, wo es eben Polls gibt, was die Leute wirklich dazu gebracht hat, Trump zu wählen, das sah so aus. 49% haben eben gemeint, dass Migration ein großes Thema ist und in der Wahlmotivation für sie wichtig war, Trump zu wählen. 41% haben eben gesagt, es ist die Wirtschaft, sie trauen eben Trump mehr Leadership zu als zum Beispiel Kamala Harris. Kamala Harris war bei Leadership überhaupt nur bei 9%. 30% in Amerika waren beim Frauenthema dabei, Abtreibung, was in Europa eigentlich nicht so eine große Rolle in Zukunft spielt, weil das bei uns...
Dingsbums, also es gibt auch Länder, wo das schon sehr wohl
du hast liberal also ist. Dann 15% war das Klimathema, das ist für Trump überhaupt keines mehr, der eben sagt, ja, jetzt werden wir Fracking, das pushen wir, Ölindustrie pushen wir. Mhm. Und nur 4% waren wegen der Außenpolitik mit dabei, also was in der Ukraine passiert oder sonst wo auf der Welt interessiert die Amerikaner eigentlich gar nicht.
Das ist wieder interessant für uns, oder?
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ah, ja. Aber Herr Senowitsch hat es ja angeschnitten, es wird teuer für uns, denn Trump will nicht nur die E-Autos aus China mit plus 60% besteuern, auch Importe aus Europa sollen zwischen 10% und 20% in Amerika teurer werden. Das trifft uns empfindlich, denn auch Österreichs Industrie hängt direkt mit der amerikanischen zusammen. Und da sind wir beim, wie beschütze ich mein Land?
Zwei Sachen dazu sagen. Wir sind beim Protektorismus. Ich glaube, es wird nicht so heiß gegessen, wie jetzt gekocht wird. Irgendwann wird Elon Musk sagen, du, jetzt wollen die Europäer auf einmal 100% am Tesla und die Chinesen auch. Und das ist ja auch nicht gut für mich und vielleicht sollte man doch. Und eigentlich sind wir für freien Welthandel und freie Weltwirtschaft. Also absolut. Schauen wir mal an, wie das dann wirklich wird. Und die amerikanische Industrie ist sehr wohl natürlich abhängig Export und auch abhängig, dass die nicht auch anfangen mit Zölle zu machen. Weil irgendwer wird sagen, wenn ihr welche macht, machen wir auch welche. Und das wird sicher passieren. Aber für Europa, es gibt ja auch ein bisschen, ich möchte was Positives sagen, jetzt durch die Wahl von Trump. Ich habe so den Eindruck gehabt, dass man so die letzten Jahre fast wie ein Stockholm-Syndrom immer ein bisschen sie verlassen haben. Da gibt es Amerika und die helfen uns schon und die NATO und. Und jetzt sagt einer, du, Außenpolitik, ich mache jetzt Amerika groß und was ihr da in Europa habt, interessiert mich weniger. Das ist jetzt aber auch eine Chance für Europa, dass ich sage, bitte, nabeln wir uns da ab, werden wir da erwachsen, versuchen wir auch, stärker zu sein in Europa, unsere eigenen Probleme selbst zu lösen, ohne Hilfe der Amerikaner. Und die Notwendigkeit ist jetzt da. Jetzt kommt halt von außen ein Schub, das schneller zu machen. Und ich hoffe, dass wir das auch so hinkriegen, dass wir auch irgendwann einmal sagen, wir lösen unsere Probleme selber und brauchen nicht jetzt jemanden von außen.
Das ist allerdings eine Aussage, die wir eigentlich schon seit mehr als 20,
jetzt ist
halt
der Booster, jetzt ist gerade der Booster da, der das vielleicht
beschlagen. Ja, hören, machen wir uns.
Aber der meint das jetzt ja
selbstständig. Das ist keine neue Forderung. Nein, sondern
aber es hat auch nie einen amerikanischen Präsidenten gegeben, der jetzt wirklich gesagt hat, ich kürze NATO-Gelder.
Das war ja schon bei der ersten Amtszeit von Donald Trump, der also gesagt hat, plus 2% sollen alle Länder, die innerhalb der NATO sind, Österreich ist übrigens kein NATO-Mitglied, sondern dazu gesagt, das erfüllen, denn wenn das nicht erfüllt wird, dann steigen auch die Amerikaner aus. Trump war es auch, der beim Klimaabkommen von Paris gesagt hat, nein, da mache ich nicht mit. Trump ist es auch derjenige gewesen, der gesagt hat, die Vereinten Nationen, naja.
Hey. Was ist da jetzt?
Auch da werden wir unsere Gelder kürzen. Ist das eine Welt, die Sie alle wollen?
Das Wichtigste ist einmal für uns Europäer, und das ist auch ein positiver Aspekt, es muss einmal dieser Krieg in der Ukraine aufhören. Also das müssen wir uns doch einmal klar sein. So kann es ja nicht weitergehen, dass da täglich Menschen sterben auf beiden Seiten, dann der Krieg pro Monat Milliarden kostet, auch was die EU und die einzelnen Länder da einzahlen, nur damit dieser Konflikt weiter fortgesetzt wird. Da muss man doch jetzt einmal jetzt, und da denke ich auch, dass das denn ein wichtiger Input ist, jetzt die Wahl von Donald Trump, dass man hier die Falken jetzt einmal ein bisschen die Flügel gestutzt bekommen. Diese Partei, die sagt, der Konflikt muss am Schlachtfeld entschieden werden. Wir kennen ja diese Sprüche alle und von wem sie gekommen sind, dass die einmal so weit kommen. Nein, der Konflikt muss am Verhandlungstisch jetzt entschieden werden und wir werden uns jetzt einigen und wir werden einen Frieden schaffen, damit keine Menschen mehr sterben, das ist einmal das Wichtigste. B, dass wir haben 80.000 ukrainische Flüchtlinge in Österreich, die wir täglich versorgen über das ganze Jahr hindurch, dass die wieder heimfahren können. C, dass wir auch weiterhin ein Gas kriegen, damit wir nicht erpresst werden können von der Ukraine, dass am 30. Dezember das Gas abgedreht wird für unsere Industrie, was dramatische Folgen haben kann. Und dann als vierten Punkt noch wesentlich, dass diese Gelder, die wir derzeit in diesen Konflikt verpulvern, damit eine Seite auch zurückschießen kann gegen einen Aggressor mit 155mm Granaten, dass wir die jeden Tag zahlen alle, dass dieses Geld wieder für Soziales, für Bildung eingesetzt wird, auch für den Klimaschutz eingesetzt wird, für Infrastrukturprojekte. Das wäre einmal wichtig und dass das nicht mehr in Granaten reingeht, wo man sich gegenseitig umbringt. Also das wäre der größte Input, den Donald Trump bringt. könnte. Und das weiß man mittlerweile auch in der Ukraine, dass das so sein wird. Und Gott sei Dank wird es jetzt einmal hoffentlich bald beendet sein. Und weil es immer heißt, ja, der Aggressor hat dann ein Land gewonnen. Ja, das ist ja der Antrieb eines Aggressors, dass er das Land gewinnt. Und wenn er militärisch überlegen ist, was wir leider feststellen müssen, dass die russische Armee weiter überlegen ist, dann muss man irgendwie auch einen Kompromiss erzielen. Also ich sehe das hochpositiv, diese Wahl, dass hier jetzt jemand kommt und, wir haben schon erwähnt, heute auf den Tisch schaut und sagt, ich will das nicht mehr, auch wenn das jetzt nur 4% der Amerikaner interessiert. Aber die Europäer interessiert das dramatisch.
Und ich glaub, Gott, Trump hat eben gesagt, ich werde die beiden einsperren, 24 Stunden ja, in ein Zimmer und erst wieder rauslassen, wenn wir eine Lösung haben. Ich glaube nicht, dass er es schafft, Putin
Nahostkonflikt mit einem Telefonat. Aber ich möchte sagen, warum ich glaube, dass es diesmal ein stärkerer Booster ist, wie damals, was Sie angesprochen haben, wegen seiner ersten Amtszeit. Damals hat er schon noch Berater, die dann immer wieder gesagt haben, das geht doch nicht weit. Und mittlerweile sind seine Berater Menschen, die das sagen, was er hören möchte. Das heißt, er hat jetzt viel weniger Widerstand innerhalb der eigenen, in seinem eigenen Umfeld. Das heißt, deswegen glaube ich, dass er diesmal viel, viel härter diese Dinge auch macht, die damals dann doch nicht, UNO, NATO und diese ganzen Geschichten. Und umso mehr wir jetzt als Europäer schauen müssen, dass wir unsere Probleme selbst, auch Ukraine, selber in die Hand nehmen und lösen können.
Ja. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den Herr Arsenovic hier einwirft. Und da sehen wir jetzt momentan gleich das größte Problem der Europäischen Union. Eine Einigkeit in dieser Union gibt es beim besten Willen nicht. Der einzige Politiker, der auf europäischer Ebene wirklich einen extrem guten Kontakt zu Donald Trump hat, ist Viktor Orban, der ungarische Premier, der derzeit auch EU-Ratsvorsitzender ist, noch bis Ende dieses Jahres ist turnusmäßig Ungarn eben an der Reihe und zu Beginn seiner Präsidentschaft ist er rund um die Welt geflogen, Orban, zuerst nach Kiew, da ist er mit der Eisenbahn gefahren, dann nach Moskau, von Moskau weiter nach Peking und in Amerika war er nicht bei Joe Biden, sondern bei Donald Trump in Mar-a-Lago und die EU hat ihn damals fürchterlich verurteilt und hat gesagt, es ist ein Alleingang, nicht abgesprochen. Jetzt gibt es wieder ein Treffen der Spitzen der EU in Ungarn, wo auch Österreichs Kanzler Karl Nehammer mit dabei ist. Und wieder gibt es kein Treffen mit Viktor Orban. Sind es da die Fegefeuer der Eitelkeiten, die die Politik treibt? Oder was ist da los, Herr Schmidt?
Ich finde es ja nur mal zum Kopfschütteln, wie Viktor Orban eine Woche als böser Diktator in Ungarn bezeichnet wird, wenn ihn Walter Rosenkranz treffen will und hat ihn ja auch dann getroffen im Parlament. Und dann, heute haben wir Bilder gesehen von Karl Nehammer, wie er freudig Viktor Orban die Hand schüttelt bei einem EU-Treffen. Also das ist nur mehr absurd. Und dann machen wir bitte nächste Woche dann eine Meinungsumfrage über die Glaubwürdigkeit der Politiker. Ja? Also die Leute haben das satt, dass eine Woche Viktor Orban der Satan persönlich ist, ja? Also mit dem man ja gar nicht ins Parlament lassen dürfte, weil er so ein furchtbarer Diktator ist. Ja? Und dann nächste Woche, 7 Tage später, der Bundeskanzler ihm die Hand schüttelt und ihn freundlich begrüßt. Also das passt nicht mehr zusammen. Viktor Orban ist ein grandioser Taktiker, ist ein Politiker mit allen Wassern gewaschen, hat das auch in seiner ersten Amtszeit dann selber verspüren müssen, wie er dann abgewählt worden ist und wird diesen Fehler nicht noch einmal machen und schaut jetzt natürlich, dass er eben auch Verbündete hat, wie eben Donald Trump. Ja? Und das ist ja viel wert, so eine Beziehung, so eine Partnerschaft, die jetzt aufgebaut worden ist. Im Hintergrund natürlich auch Benjamin Netanyahu, der ebenfalls befreundet ist mit Viktor Orban und auch einen sehr guten Draht zu Donald Trump hat.
Der also aber auch momentan beim besten Willen keine gute Politik macht.
Keine gute Politik macht, aber sehr wohl eine Vernetzung stattfindet. Und ich war auch vor 2 Jahren bei bei Viktor Orban, da war auch der Sohn von Benjamin Netanyahu bei dem Gespräch dabei. Also da sieht man, wie eng diese Verflechtungen bereits sind.
Ja, ob das jetzt gut ist, das
haben wir dahingestellt. Ja. Aber was Sie gesagt haben, und das ist eigentlich das wirklich Tragische, Sie haben es eingangs gesagt, das wirklich Tragische ist, dass Europa eben nicht mehr mit einer Stimme spricht. Das ist eigentlich das wirklich Tragische. Wie war es früher, wenn irgendwo eine Krise war, da waren Amerikaner da, da waren Russen da, und Europa war immer am Tisch, in jeder arabischen Krise, egal was es war. Mittlerweile, was passiert, es fahren 6, 7 europäische Regierungschefs irgendwo hin, machen irgendwas, nicht mehr Europa mit einer Stimme. Das heißt, was passiert? Europa wird nicht mehr ernst genommen. Und übrigens, das wollte ich auch noch sagen, das ist natürlich auch eine Auswirkung, glaube ich, wie sich die Welt verändern wird. Es war ja immer so, dass das in den letzten 3000 Jahren, es hat immer wieder Völker gegeben, die halt sehr, sehr wichtig waren und auf der Welt den Ton angegeben haben, und das war sogar mal die Portugiesen und die Spanier und die Engländer, sogar mal Österreich-Ungarn hat da mitgespielt. Und jetzt die letzten 100 Jahre war es eindeutig Amerika-Russland. Wenn aber natürlich der sagt, jetzt ich Außenpolitik, ich möchte mehr intern machen, die Russen so und so weggefallen sind, Europa keine Stimme mehr, nicht mit einer Stimme spricht, wer wird sich besonders freuen, sind die Chinesen. Die haben schon die letzten Jahre. Also das heißt, für mich ist das auch ein Baustein, wie wir in den nächsten 10, 20 Jahren China zur Weltmacht machen. Eindeutig die einzige Weltmacht, die übrig bleiben wird China sein, weil das alles für China jetzt
gerade einzeitig passiert. Ja, aber da sind wir wieder beim Problem, dem kranken Mann in Berlin. Wenn nämlich Deutschland und Frankreich die Führungsrolle wieder in Europa übernehmen würden, die zwei wichtigsten
Nationen. Ich bin ja dafür, dass man in Europa mit einer Stimme spricht.
Dass man hier ein... Wieder so wie Angela Merkel. Ich weiß einiges Schlechtes über Angela Merkel, aber da muss man schon sagen, also es war schon noch eine andere Zeit, in der sie die...
Voll bei Ihnen.
Wir haben ja hier
Fürsten, keinen König.
Wir haben lauter Fürsten, wo jeder sein Kretzel halt betreut, und aber dieses große ganze Europa halt sträflich vernachlässigt wird. Das hat man auch gesehen an der,
meiner Meinung nach,
sehr guten Friedensmission von Viktor Orban, um noch einmal auf ihn zurückzukommen. Der ist dann allein im Regen stehen gelassen worden. Also weder Frankreich noch Deutschland hat das dann massiv unterstützt. Wenn da diese Länder nur dazugesprungen wären und gesagt haben, das ist uns Europäern extrem wichtig, dass der endlich Frieden
oder er im Vorfeld mit ihnen gesprochen hätte, natürlich, und gesagt hat, ich würde gerne mit einer Stimme, hat er auch nicht gemacht. Also er hat das natürlich auch für sich auch genutzt. Das ist ja das Hauptproblem, diese Eitelkeiten, die dann kommen.
Eitelkeiten. Klar. Und das ist das große Problem, dass wir hier ein sehr schwaches Europa haben, in einer hochbrisanten Situation, wo die Wirtschaft dramatisch stammelt.
Stimmt. Ja, aber trotzdem muss eben dazu gesagt werden, es ist das Prinzip der Vereinten Nationen, auf der einen Seite mit allen zu reden, es ist das Prinzip der EU, wie gesagt, mit einer Stimme zu sprechen, und es sind eben 27 in Europa, und da muss eben ein gemeinsamer Weg herausgefiltert werden. Das wäre an sich Politik und die Aufgabe der Politik, und es war eigentlich schon Henry Kissinger, der legendäre ehemalige amerikanische Außenminister, der die große Frage gestellt hat: Wenn ich Europa telefonisch erreichen will, welche Nummer muss ich da eigentlich wählen? Ich glaube, das wissen wir heute noch immer nicht. Danke vielmals, meine Herren, für diese lebhafte Diskussion. Danke, Richard Schmidt. Danke, Hans-Jörg Zehnholz.
Danke nochmal.